Er dürfe ihm unser Leben geben, unser persönliches, so wie wir es gesungen haben. Aber er hat sich für uns gegeben, zuallererst. Für uns persönlich als Einzelne, ja. Aber auch, wie es im Epheserbrief heißt, Christus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sich hingegeben hat für sie. Beides darf natürlich gleichwertig auch ergriffen werden und bekannt werden. Die Hingabe Jesu für uns ganz persönlich, dass wir das annehmen, darauf antworten, uns ihm hingeben. Aber auch das Hören, er hat auch die Gemeinde geliebt. Das, was er schaffen will, was sein Leib ist, was dann in dieser Welt der Ort ist, wo er gegenwärtig ist, wo er lebt. Und das war ihm wertvoll, das war ihm wichtig. Das Thema heute Morgen soll um Gemeinde gehen. Ich versuche den Bogen dahin zu bekommen, dass wir auch diese Dimension sehen, dass es nicht nur darum geht, Jesus für uns persönlich als unseren Retter und Heiland zu erkennen, sondern auch diese Dimension von Gemeinde immer wieder im Blick zu haben. Es ist ein großes Geheimnis. Paulus schreibt oft, sehr oft in seinen Briefen davon. Wir lesen nachher einen zentralen Text miteinander aus dem Epheserbrief. Und da sind viele, viele Bilder drin, die Paulus aufgreift, und um das Geheimnis von Gemeinde zu beschreiben. Und ein Bild davon ist natürlich auch Familie, Hausgenossen Gottes, Familie wird es in manchen Übersetzungen beschrieben oder aufgegriffen mit diesem Wort. Und da will ich mal kurz einsteigen, weil Familie ist ein schönes Bild. Wir alle leben in Familien, kommen aus einer Familie her und haben Familie erfahren, leben vielleicht selber Familie mit kleinen Kindern oder sind alt geworden, sind nicht mehr vielleicht auch in einem Single-Haushalt inzwischen angekommen. Aber Familie ist doch etwas, wo jeder etwas damit. Die Sister Sledge, geboren in Philadelphia, in Pennsylvania, und waren zuerst unterwegs mit Gospelliedern. Und dann kam irgendwann durch einen Songschreiber, der ihnen dann diesen Song geschrieben hat, We Are Family, der große Durchbruch. Und sie waren über Wochen dann mit ihrem Album die Top 1 in Amerika. Und da ist natürlich schon etwas geflossen. We Are Family, wir sind eine Familie, heißt es in diesem Lied. Alle meine Schwestern stehen mir immer zur Seite. Und jeder kann sehen, dass wir zusammengehören. Wir sind Gleichgesinnte. Wir befinden uns auf einem Weg, wo es aufwärts geht. Also ich übertrage mal diesen Text an, den sie in Englisch singen. Und sie lügen nicht, auch wenn die Leute sagen, können die sich so nahe stehen? Ja, sagen sie, nur fürs Protokoll. Bei uns bekommt man Liebe in der richtigen Dosis, nämlich als Familienpackung, also nicht klein, sondern gleich richtig ausreichend die Dosis. Deshalb, Leben macht Spaß. Wir haben erst gerade begonnen, so richtig ins Leben reinzukommen, und wir werden noch erleben, was das Leben Tolles bietet. Wir stellen uns der Zukunft, wir haben sie im Blick. Niemand kann uns runterziehen. Und ich sage euch, warum? Wir haben eine goldene Regel, und die heißt, hab Vertrauen in dich und in die Dinge, die du tust, dann kann nichts schief gehen. Das ist unser Familienschatz. Kurz zusammengefasst, den Inhalt ihres Liedes. Und ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, was sie da besingen. Also für We Are Family, wir gehören zusammen und wir unterstützen uns, wir sind miteinander unterwegs, wir sind Gleichgesinnte und wir sind einfach Schwestern. Jetzt leibliche Schwestern, die sich tragen, die etwas vorhaben, die etwas im Blick haben, die etwas in Angriff nehmen können. Und das ist doch gut, wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht runterziehen, weil wir uns gegenseitig stützen, weil wir füreinander da sind, weil wir nicht nur in kleinen Dosen uns irgendwo mit Liebe, mit Zuwendung, mit Ermutigung begegnen, sondern weil wir uns so richtig lieb haben. Das ist doch schön, das ist doch wertvoll, wenn Familien, wenn miteinander in Beziehungen so gelebt werden kann. Das ist eine tolle Sache. Und das darf man nicht irgendwie also klein halten, auch wenn wir sagen würden, als Familie in der geistlichen Dimension, als Gemeinde, gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Aspekte, die dann mitzutragen sind. Aber vielleicht müsste man immer auch so denken, es sollte auch nicht weniger sein als das, was in so einem Lied als Haltung oder als Erleben beschrieben wird. Also das als Einstieg, weil Paulus in dem Text, den wir gleich lesen, auch auf die Familie zu sprechen kommt. Aber auch noch ein paar andere Bilder dabei hat, wenn er an die junge Gemeinde in Ephesus schreibt, die er selber wesentlich mitgeprägt und gegründet hat. Und wenn er dann in diesem Brief ihnen einfach nochmal deutlich machen will, dass sie dieses Geheimnis, was in dieser Gründung, was in dem steckt, dass sie als Gemeinde zusammenkommen und Gemeinde sind, dass sie das nicht aus dem Auge verlieren. Paulus war in seiner sogenannten dritten Missionsreise, das war wahrscheinlich zwischen 52 und 54 nach Christus, mit seinem Team für ungefähr 2 Jahre in Ephesus. Das war eine lange, lange Zeit. So lange war er selten an einem Ort und er hat wirklich diese Gemeinde geprägt. Ephesus war eine bedeutende Großstadt im Römischen Reich, wahrscheinlich nach Rom die zweite, aber mindestens die dritte große Stadt, hatte mehr als 100.000 Einwohner, also ist schon irgendwie für die damalige Zeit richtig groß. Und sie hatte diesen bekannten Artemis-Tempel. Die Artemis, ihre Göttin, Göttin der Epheser, auf Römisch, in Lateinisch die Diana. Dann wird sie ein bisschen bekannter, weil da gab es die Silberschmiede in Ephesus, die aus diesem Tempel, aus diesem Religion, aus diesem Kult auch Geld gemacht haben, indem sie den Tempel in Silber nachgebaut haben und auch die Diana nachgebaut haben. Und das war eine ordentliche Industrie, mit der man in Ephesus viel Geld verdienen konnte. Und als Paulus dort war und gewirkt hat in dieser Stadt, das hatte schon Auswirkungen. Nicht nur für die Einzelnen, die zum Glauben gekommen sind, sondern da hat sich was in Ephesus und auch in der ganzen Region ausgewirkt, was in Apostelgeschichte 19 so beschrieben wird, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, meinten einige Leute aus Ephesus. Und zwar so, dass er sich überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind doch keine Götter. Also es war ein Teil seiner Verkündigung in Ephesus, dass er deutlich gemacht hat, dass die Götzen und die Götter, die im Artemis-Tempel verehrt werden, insbesondere die Diana, dass es unvergleichbar wenig ist im Vergleich zu dem einen wahren Gott, der die Welt geschaffen hat und um den es wirklich geht. Und weil Paulus und sein Team, seine Mitarbeiter und die ganze Gemeinde so viel Einfluss hatten, war es tatsächlich so, dass der Verkauf dieser Tempel, dieser Götterbilder spürbar zurückgegangen ist. Das war also ökonomisch gesehen nicht hilfreich, was Paulus gemacht hat. Und das hat dann schon irgendwo die Silberschmiede ordentlich auf die Palme gebracht und gesagt, müssen wir was tun. Das war so, die ersten war keine Bauerndemonstration, sondern eine Silberschmiede-Demonstration, die dann auf die Straßen gegangen sind und gerufen haben, groß ist Diana, die Göttin der Epheser, und versucht haben, hier wieder Land und Boden zu gewinnen. Also in Ephesus war was los, da war eine lebendige Gemeinde. Da waren Menschen zusammengekommen, die etwas verkörperten, die den Geist, den Leib des Messias, des Christus verkörperten und nicht nur für sich irgendwo unterwegs waren, sondern spürbar in Stadt und Region hinein Wirkung entfaltet haben. Und das ist auch ein Teil des Geheimnisses der Gemeinde, dass es eben etwas ist, was natürlich bestimmt ist zum Lobpreis Gottes, zur Anbetung Gottes, es bestimmt ist zum gegenseitigen Ermutigen, Reifen und Wachsen, zum Entfalten unseres Glaubens und unseres Lebens, aber was auch einen Auftrag hat, in der Zeit einen Unterschied zu machen, weil Jesus sagt, durch meine Gemeinde, durch meinen Leib bin ich hier in dieser weltweit am Wirken. Und deshalb schreibt Paulus eben den Epheserbrief, um das den, den Epheser nochmal deutlich zu machen und das Geheimnis der Gemeinde nochmal ihnen ins Bewusstsein zu rufen. Und wir lesen einen zentralen Text oder einen Ausschnitt aus einem zentralen Kapitel, einige Verse aus Epheser 2, Verse 16 bis 22. Und ich lese sie nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus sagt, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle, jeder Einzelne, wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Tempel, ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Soweit ein sehr dichter Text, den Paulus hier schreibt. Ich habe schon mal die Worte oder die Begriffe, wo es um Gemeinde geht, ein bisschen eingefärbt oder hinterlegt, ein bisschen stärker gedruckt. Paulus beschreibt hier Gemeinde, das Geheimnis eines neuen Leibs. Und ich denke, was Paulus den Ephesern damals mitgeben wollte oder in Erinnerung rufen, das hat auch durch die Zeiten hindurch Bedeutung und kann auch uns heute einfach wieder Inspiration oder Hinweis oder Ausrichtung geben. Zum einen wird in diesem Abschnitt deutlich, dass da etwas zusammenkommt, was ursprünglich so nicht menschlich gesehen, natürlicherweise gesehen, zusammen ist, sondern was eigentlich weit auseinander ist. Da gibt es die Nahen und die Fernen und die kommen irgendwie zusammen. Und das ist war damals eine Riesenherausforderung, der sich Paulus insbesondere gestellt hat, um mit dem umzugehen, um dem eine Basis zu geben, theologisch, aber auch im praktischen Miteinander, dass die Gemeinde Jesu, die Gemeinde des Messias, oder wie es mal jemand so abstrakt formuliert hat, diese messianische Verkörperung, der Leib Christi, eben das, was der neue Leib hier ist, dass das eben zusammengehört, Juden wie Heiden. Dass da etwas zusammenkommt in Jesus, was eine große Herausforderung darstellt, weil die Lebenswirklichkeiten und die Lebenskultur unglaublich verschieden ist. Und weil das eigentlich so voneinander getrennt ist, dass man sagt, das passt nicht zusammen, dass einerseits jüdischerseits streng genommen auch wenig Kontakt da war mit den Nichtjuden und dass andererseits auch viele Nichtjuden und Heiden eben mit Argwohn oder mit Distanz oder auch sogar mit Ablehnung und Feindschaft dem Judentum gegenüberstanden. Und jetzt kommt der Messias Jesus Christus und gibt sich hin, stirbt am Kreuz für unsere Schuld, stirbt am Kreuz für die Schuld aller Menschen, schafft für alle Menschen Frieden mit Gott, einen Zugang zu Gott, dass Frieden mit Gott möglich wird und schafft damit die Voraussetzung, dass auch Frieden miteinander möglich wird. Und deshalb sagt Paulus, können wir, wenn wir jetzt unterwegs sind in der damaligen römischen Welt, nicht nur Gemeinde bauen unter messianischen Juden, die Juden als Messias, als ihren Heiland und Christus erkennen. Und wir können nicht auf der anderen Seite nur Gemeinde bauen für die Heiden, wenn wir denken, Christus ist auch für sie gestorben und auferstanden. Also Zielgruppengemeinden in der Hinsicht, dass man sagt, hier mal die einen und dort mal die anderen, das war nicht in Jesu Absicht, sagt Paulus, sondern da gehört etwas zusammen, was gerade dadurch, dass sie zusammen sind, dass da ein Miteinander, ein Frieden möglich wird, ein Zeichen setzt, ein Modell setzt, etwas deutlich macht von dem, was Herzschlag Gottes ist und was Sendung Jesu war. Paulus sagt, unmittelbar Verse voraus, er, Christus, ist unser Friede. Er in Person ist der Shalom in Person, der Friede. Und er macht es möglich, dass man versöhnt miteinander leben kann. Darfst den ersten, was Kirche Jesu Christi ausmacht, ein neuer Leib, Gemeinde aus Juden, ein Geheimnis und Heiden, ein Geheimnis und eine Riesenherausforderung. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, zu seiner Familie dazu. Das schreibt er vor allen Dingen an die Epheser, als die Ur-Epheser eben, als die Griechen, und sagt, ihr dürft hiermit dazugehören. Hier ist Neues entstanden, hier ist Familie entstanden, ein neues Miteinander, wo man dann, kommen wir nachher noch drauf, diese Vielgestaltigkeit auch leben kann. Und wo einfach ein Miteinander da ist bei aller Unterschiedlichkeit der Kulturen und Lebenswelten und bei allem, was das an Spannungen und Konflikten mit sich bringt. Weil Spannungen und Konflikte gab es dadurch mehr als genug. Und das sind die Briefe auch voll. Da sind sie voll davon, wie Paulus dann versucht zu erklären, wie man das denn jetzt in der Praxis lebt, wenn die unterschiedlichen Herausforderungen kommen und der eine sagt, verstehe ich überhaupt gar nicht. Also es kann doch nicht in Ordnung sein, dass der so lebt, aber er ist eben geprägt durch seine Kultur und die Art und Weise, wie er einfach tickt und muss vielleicht ganz neu lernen, dass es über dem, wo man herkommt und wie man geprägt ist, auch noch etwas gibt, was drüber steht. Eben er ist unser Friede. Also was Gemeinde was Kirche Jesu ausmacht, der erste Gedanke, ein neuer Leib, auch wenn es eine Riesenherausforderung ist, dass da aus Juden und Heiden etwas Neues entstehen darf, aber zugleich ein tiefes Geheimnis. Gemeinde, das ist das Zweite, was in diesem Abschnitt drinsteht. Gemeinde braucht auch ein Fundament. Die Kirche Jesu braucht ein stabiles Fundament. Und hier kommen wir auf die Apostel und auf die Propheten zu sprechen. Es ist in der Auslegung beides im Blick, dass man einerseits sagt, die Propheten sind dann die Schriften des Alten Testamentes, die Apostel ist das, was eben im Neuen Testament mitgebracht wird und man mehr auf die Schriften Wert legt. Anders sagen, Propheten und Apostel sind nur die Propheten und Apostel des Neuen Testamentes. Aber auf alle Fälle nehmen wir eines mit, Gemeinde braucht ein stabiles Fundament. Und etwas Wichtiges, Zentrales in diesem Fundament sind tatsächlich die Schriften. Gemeinde braucht eine Ausrichtung, braucht eine Fundamentierung auf dem Wort Gottes, auf der Schrift, Alten wie Neuen Testamentes. Und sie braucht aber auch diese Fundamentierung nicht nur im Sinne eines neuen Gesetzes, einer neuen Tora oder einer Ideologie oder einer notariell festgelegten Sache, sondern sie braucht diese Fundamentierung auch als Herzensfundamentierung, dass Schrift und Wort Gottes wirklich auch ins Herz fällt. Isaac Newton, der englische Naturwissenschaftler im 17. Jahrhundert, hat mal den Satz gesagt, wir müssen die Bibel nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Der Notar, ich weiß nicht, wer schon mal beim Notar war, häufiger, die können richtig, richtig schnell lesen und die müssen gucken, dass wenn sie ihre Texte lesen und ihre Verträge, dass da eben alles stimmt. Der Notar guckt da drauf, stimmt da alles rechtlich, ist alles in Ordnung, ist alles 100% wasserdicht und so weiter und so fort. Das ist die Blickrichtung des Notars oder wenn er ein Testament eröffnet und das alles nachher geregelt wird. Wenn der Erbe da sitzt und der Notar vorliest und er hört, was ihm jetzt zusteht, was er jetzt bekommt, was da für ihn da ist, der Erbe, dem sind die rechtlichen Dinge, viele Dinge völlig egal, der hört, was kriege ich? Was ist da drin? Was ist für mich da? Was da, womit werde ich beschenkt? Und ich denke, das ist die Hauptrichtung, auch wenn wir mit Bibel unterwegs sind und dieses stabile Fundament, dass das Wort Gottes, was wir lesen, dass es so in unser Herz hineinkommt, dass wir so nach Beute aus sind, wie es mal in dem Psalmen heißt, weil uns da etwas geschenkt wird, weil da etwas drin ist an Leben, an Kraft und Freude. Gemeinde braucht dieses stabile Fundament des Wortes Gottes. Auch natürlich in aller Theologie, in aller biblischen Lehre, aber vor allen Dingen auch als Herzenswort, das in unsere Herzen fällt. Was Gemeinde noch ausmacht und vor allen Dingen ausmacht, ist ein drittes, dass Gemeinde zuerst und vor allem die Ausrichtung auf Jesus Christus hin braucht, auf den Eckstein, auf den hin, auf den alles ausgerichtet sein soll. Der Eckstein hat eine besondere Bedeutung, weil ein Gebäude eben nach diesem Eckstein ausgerichtet wurde. Und das war das Maß der Dinge und alles, was dazukommt, muss eben da passen. Weil man weiß ja, wenn man irgendwo ein bisschen schief wird am Anfang, ist es noch nicht schlimm, aber auf die Länge der Zeit kann das ganz schlimm werden. Abweichungen, die können irgendwo halt, da kann es richtig in Schieflage kommen. Deshalb Ausrichtung an Jesus Christus als dem Eckstein. Er ist auch in dem Fall nicht der Schlussstein, der am Ende eingefügt wird, sondern der am Anfang da ist und um den es geht und der als Person Stabilität gibt. Das ist ein Bild, Eckstein für Jesus Christus selber. Und mit ihm, sagt Paulus, steht und fällt alles in unserem persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde. Deshalb hat Paulus in einem anderen Brief mal geschrieben und gesagt, was mir Gewinn war, was ich für wichtig erachtet habe, was mir wertvoll war. Es ist im Vergleich zu der Erkenntnis Jesu Christi alles ganz gering. Es ist gar nicht so viel wert. Ich will ihn erkennen. Um ihn geht es, weil diese Erkenntnis wirklich das Zentrale und Wichtige ist. Auf ihn möchte ich mich ausrichten. Ich möchte ihn erkennen, die Kraft seine Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wir machen mal kurz ein kleines Zwischenspiel. Ich brauche mal 5 Freiwillige ganz, ganz kurz nach oben. Schnell, ohne nichts Schlimmes. Ich brauche einfach nur 5 Freiwillige, die sich kurz zur Verfügung stellen, hier etwas vorzustellen und deutlich zu machen. Ja, wunderbar, sehr schön. Niemand braucht diese große Brille, denke ich. Ihr dürft mal kurz schon lesen, dann auch gleich übertragen könnt. Es geht darum, dass ihr kommt aber noch ein bisschen weiter in die Mitte und nach vorne, dass man euch auch sehen kann. Es geht darum, dass wir jetzt gleich hier Erwartungshaltungen sehen werden. Sie werden jetzt jeder für sich irgendwo studiert noch, was er darstellen soll oder sie darstellen darf. Ihr werdet uns Erwartungshaltungen zeigen, Gott gegenüber oder Jesus Christus gegenüber, wie man sich auf ihn einstellen kann. Und jetzt schauen wir mal, stellt einfach mal alle gleichzeitig miteinander das dar, was auf euren Zetteln steht. Versucht mal, das rüberzubringen. Okay. Vielen Dank. Es gibt 5 Aspekte. Da haben wir den einen. Gehen wir von negativ nach positiv oder wie auch immer. Also da steht einer da, Arme runter, halb von abgewandt, von Gemeinde oder auch von Jesus, kritischer Blick. Irgendwo, ja. Dann wird es hier links, wird es noch ein bisschen kräftiger, die Arme verschränkt. Skepsis, kritischer Blick. Was macht der Martin? Was treibt er mit uns hier? Kann man ihm vertrauen? Alles gut. Kritischer Blick, Ablehnung. Dann gibt es hier eine Situation, Hände gefaltet, Kopf gesenkt, fromm, aber vielleicht letztlich auch ohne wirkliche Erwartung, dass was passiert, dass man was mitbekommt. Dann gehen wir nach links außen. Da ist jemand, der hebt die Hände, öffnet sie, sagt, ich will beschenkt werden. Schon auch eine gute Haltung, aber vielleicht auch noch auf sich fixiert. Ich will für mich beschenkt werden. Und Armin darf darstellen, da kniet jemand vor Gott, Hände nach oben, ausgestreckt, eine ausgeprägte Erwartungshaltung. Herr, wege du, begegne du mir, ich will offen sein. Vielen Dank für die kurze Einlagen. Ja, nimm es einfach mit. Und die Frage natürlich, wie sind wir unterwegs? Was ist deine Position? Mit welcher Erwartung stehen wir vor Gott? Was erwarten wir von ihm? Nicht nur jetzt an einem Sonntagmorgen, sondern vielleicht auch in einem Durchlauf, in einer Phase unseres Lebens. Wie stehen wir vor ihm? Wie öffnen wir uns ihm? Was erwarten wir von ihm? Paulus sagt, ich möchte ja ihn erkennen, Jesus Christus. Das ist wirklich für mich das zentral Wichtige. Und wenn Paulus das an die Philipper schreibt, dann hat er ja schon so viel erkannt. Ich glaube, im Vergleich zu Paulus müssten wir alle sagen, der weiß schon viel, 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 viel mehr. Aber Paulus sagt, da gibt es immer noch mehr. Im Blick auf Jesus Christus, meinen Herrn, da gibt es immer noch mehr zu erkennen. Und deshalb ist das seine Erwartungshaltung, dass er in seinem Leben, in seinem Auftrag, in dem wir unterwegs sind, dass er da einfach Christus mehr erkennt. Darauf will er sich ausrichten. Was Kirche braucht zuerst und vor allem Ausrichtung auf Jesus Christus, auf den Eckstein. Darfst wieder einblenden. Und dann Gemeinde braucht natürlich auch, und das kommt in diesen Worten auch zum Ausdruck, eine bewusste Teilhaberschaft, eine bewusste Zugehörigkeit. Und diesen Punkt möchte ich dann noch ein bisschen weiter vertiefen. Gemeinde ist tatsächlich in all dem, dass sie einen neuen Leib darstellt, eine Herausforderung, Gemeinschaft nochmal auch herausgreifen oder die in diesem Horizont einfach deutlich werden. Qualität von Gemeinschaft. Nächste Folie, dass die Einheit dieser Gemeinde, die Paulus hier beschreibt, letztlich nicht in Sympathie und menschlichem Miteinander begründet liegt. Das ist alles sehr, sehr wichtig. So wichtig wie eben die Sisters Ledge von ihrer Familienzusammengehörigkeit und von dem Miteinander singen und dass sie sich gegenseitig sympathisch sind. Sehr wichtig. Aber letztlich gründet die Gemeinschaft nicht in Sympathie, sondern in Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Wichtiges, ein wichtiges Merkmal dieser Gemeinschaft. Und deshalb, zweitens, lebt sie auch Versöhnung. Gemeinschaft setzt die Versöhnung Jesu Christi fort in dieser Welt. Und Gemeinde darf eben deshalb nicht in das allgemeine Fahrwasser hineingeraten, weder damals in Ephesus und zu der Zeit noch heute, wo man sich so voneinander abgrenzt, wo man so von gegeneinander schafft und arbeitet, wo man einfach kein Miteinander hat, sondern Gemeinde lebt die Versöhnung Jesu Christi weiter. Und das ist ein wichtiges Zeichen, was hier gesetzt wird. Voller Spannungen, voller Konflikte, voller Potenzial, was da eben an Kraft kostet, das auch zu leben. Aber letztlich können wir es uns nicht leisten, nicht versöhnt miteinander unterwegs zu sein, beziehungsweise einfach zu sagen, auch an der Versöhnung zu arbeiten oder uns nach ihr auszustrecken. Denn wir sind alle nicht die Weltmeister in der Hinsicht wie Jesus selber. Aber diese Offenheit, diese Bereitschaft, diesen Wert, dass die Versöhnung, die Jesus Christus uns gebracht hat, und er hat ja zwei Dinge zusammengebracht, den heiligen Gott und den unheiligen Menschen. Er hat das, was überhaupt nicht zusammenpasst, was eigentlich wie Eisen und was weiß ich und Papier ist, was niemals zusammenkommen kann. Ich glaube, so hat es mal mit dem Bild Klaus Vollmer beschrieben. Das hat er zusammengebracht. Er hat Dinge zusammengebracht, die eigentlich nicht zusammenzubringen sind, den heiligen Gott und uns Menschen. Und Gemeinde darf ein kleines Widerspiegeln von dem sein, was da zusammenkommt und versucht, versöhnt miteinander zu leben. Deshalb ein drittes Merkmal, kann Gemeinde auch Unterschiedlichkeit vertragen und muss letztlich auch Unterschiedlichkeit vertragen. Bonhoeffer hat ja das auch mal gesagt, wer seinen Traum von Gemeinde, christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und der Traum, der platzt eben so schnell, wenn jemand eben ganz anders ist, ganz verschiedenartig ist. Und da gilt es einfach, dass eine Gemeinde als Modell neuen Lebens auch Unterschiedlichkeit vertragen kann. Und dass dann in dieser Unterschiedlichkeit ein viertes Merkmal, das entdeckt wird, was echte geistliche Gemeinschaft ist. Dass es da tatsächlich etwas gibt, was über all das hinausgeht, was eben besungen werden kann in Liedern über Zusammengehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl, dass es eben was Tieferes gibt, weil die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, in jedes persönlich und auch miteinander. Und deshalb hat es mal so jemand auf den Begriff gebracht, da geht es um die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes in unserer Wirklichkeit beschreibt er als ein unbesiegbares Wohlwollen füreinander. Unbesiegbar deshalb, weil es immer wieder umstritten ist, weil es immer umkämpft ist, weil es immer herausgefordert ist und weil man nicht von Natur aus einander wohl will und weil es vielleicht auch viele Punkte gibt, wo es gar nicht leicht fällt. Aber dass auf einer tieferen Ebene ein unbesiegbares Wohlwollen füreinander da ist. Das ist das, was auch Jesus gewünscht hat, wenn er in seinen Abschiedsreden sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich glaube, da können wir alle immer noch mehr lernen. Ich denke auch, dass viele Menschen mehr durch die Freundlichkeit und Zuwendung, die sie erfahren haben, von Christen oder in Gemeinden zum Glauben gekommen sind, als vielleicht durch viele, viele theologische Argumente. Weil das letztlich auch zählt, wo Wärme, wo Freundlichkeit, wo Zuwendung da ist. Und dass viele Menschen leider auch durch Härte und durch Ablehnung wieder aus Gemeinde und Gemeinschaft, aus Glauben herausgefallen sind, weil sie gescheitert sind, an dem wir Menschen auch als Christen und Gläubige miteinander umgehen können. Also echte geistliche Gemeinschaft wieder entdecken, die ihren Kern hat in einer unbesiegbaren Wohlwollen in der Liebe Gottes. Und das heißt, dass man dann in dieser Gemeinschaft auch aufhören kann, sich etwas vorzumachen. In Gemeinde Jesu muss niemand irgendein Theater spielen, muss niemand sagen, mir geht es besser, als es ihm tatsächlich geht, sondern ich darf das, was mich ausmacht und wie ich bin, tatsächlich auch sein. Und das ist auch ein großes Lernfeld immer wieder, eben nicht irgendwas zu spielen oder selber, auch manchmal sich selber vorzumachen, sondern zu sagen, ja, es ist so, auch Gemeinde Jesu ist und bleibt eine Gemeinschaft von erlösten Sündern. Und es gibt eben auch die Sünder, den Teil, das, wo wir wahrnehmen müssen, wo wir nicht verstecken müssen, sondern sagen, ja, so ist es. Jakobus schreibt mal in einem Zusammenhang, wo es ums Gebet, auch speziell für die Kranken geht, aber ich denke, das kann man auch weiter ausführen. Er sagt, bekennt einer dem anderen seine Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und ich glaube, das gilt auch für soziale Beziehungen, das gilt auch für Miteinander, dass man auch sagen kann, was schiefgelaufen ist, was verkehrt war, was Fehler sind, dass man das bekennen darf vor Gott, vielleicht auch miteinander, voreinander und dass dann Gesundung da drin liegen wird und Beziehungen wieder gut sein und besser werden können. Und keine Frage, je enger wir versuchen, Gemeinde und Gemeinschaft zu leben, desto schmerzlicher werden wir natürlich auch erfahren, wie unterschiedlich wir sind und auch an die Punkte kommen, wo gerade das dann nötig ist, dass wir einander nichts vormachen und dass wir einander immer wieder von Herzen vergeben und einfach als offen und ehrlich auch unser Leben leben können. Ein letzter Punkt, was ein Merkmal, und sicher gibt es noch viele weitere, das Gemeinschaft und Gemeinde ausmacht. Es ist Teilhabe, wo ich wegkomme von dem Gemeinschaft für mich zum Ich für die Gemeinschaft. Ich glaube, dass unsere Zeit, dass wir alle uns danach sehen, Teil von etwas zu sein. Und das ist eine große Sehnsucht, die ist einfach in unserem Menschsein drin. Wir wollen Teil von etwas sein. Und gleichzeitig ist aber auch eine große Scheu davor da oder Zurückhaltung, manchmal auch Ängstlichkeit, manchmal auch zu Recht, dass man sagt, aber ich muss auch gucken, dass ich für mich selber, dass meine individuelle Lebensweise und so wie ich bin, dass das dann auch noch zusammenpasst. Also einerseits Teil von etwas sein, dazugehören, Zugehörigkeit, andererseits aber auch nicht so, dass man sich auflöst, dass Individualität, dass das eigene irgendwo verloren geht. Eine große Herausforderung. Aber etwa ein Zeichen auch von Gemeinde, dass man nicht nur sagt, Gemeinde, Gemeinschaft, was heißt das für mich, was bringt sie mir, sondern ich selber bin da auch ein Teil dieser Gemeinde. Und ich meine, ich will da jetzt nicht irgendwie in diese Moralkeule oder irgendwo hineingehen. Jeder kennt ja den schönen Spruch von Kennedy, der damals bei seiner Antrittsrede gesagt hat, frag nicht dein Land, was dein Land für dich tun kann, frag lieber, was du für dein Land tun kannst. Da hat er übrigens einen Lehrer zitiert aus seiner Schulzeit. Für diese Antrittsrede wurde nachher festgestellt, der Lehrer, der jedes Mal, wenn es einem Schuljahr ein Abgangsfest gab, immer wieder diesen Satz gesagt hat im Blick auf seine Schule, frag nicht, was deine Schule für dich tun kann, frag lieber, was du für deine Schule tun kannst. Und Kennedy hat dann irgendwann 62 gedacht, das kann man doch auch gut als Regierungserklärung dieses bekannte Zitat daraus gemacht, was auch eine kritische Dimension hat. Weil ich meine, wenn eine Regierung, die ja tatsächlich auch für das Wohl des Volkes sorgen will, von ihren Bürgern zuallererst verlangt, dass sie für das Wohl der Regierung oder des Landes sorgen soll, gibt da schon auch einen kritischen Punkt. Und das hat mal jemand im Buch geschrieben, die Tyrannei des Gemeinsinns, dass eben auch dieser Gemeinsinn tyrannische Züge haben kann. Wenn man zu viel fordert, was einzubringen ist vom Einzelnen, das kann auch totalitär werden und dann geht der Einzelne unter. Darum geht es nicht in Gemeinde. Darum geht es nicht. Das darf nicht gefordert und diese Keule darf nicht ausgepackt werden. Aber Gemeinde lebt letztlich davon, dass man eben nicht nur sagt und Gemeinschaft, was bringt's mir, sondern auch, was kann ich da einbringen. Und da ist es ein Paradigmenwechsel, den Paulus hier auch beschreibt und den er den Ephesern und uns auch mit auf den Weg gibt, dass eben Kirche, Gemeinde Jesu, nicht ein Gehen zu irgendetwas ist. Ich gehe mal in die Kirche. Ich gehe in die Gemeinde. Und das ist irgendwo was Abstraktes, sondern ich bin Kirche. Ich bin Gemeinde. Wir sind Kirche, wir sind Gemeinde. Das ist dann nochmal ein bisschen mehr, wie wenn die Sisters Sledge singen, we are family, sondern das heißt, we are church. Und da steckt noch viel, viel mehr drin. Das ist ein Geheimnis, sagt Paulus, das ist eine tiefe Dimension, dass durch ihn, durch Christus, Bauteile untereinander fest verbunden sind und dass die wachsen können. Zum Tempel des Herrn heranwachsen können. Und dann sagt ihr, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Was für ein Geschenk, was für ein Wunder, was für ein wunderbares Geschenk hier in dieser Welt. Die Epheser waren als Gemeinde Jesu damals eine Minderheit in ihrer Stadt und in ihrer Region. Aber sie wussten, wer sie sind in Christus und wer sie miteinander sind durch Christus. Und auch in unserer Zeit wird Christsein wieder herausgelöst aus dem, dass man sagt, wir sind christliches Abendland. Es geht wieder um Gemeinde und Gemeinschaft, die weiß, wer sie in und durch Christus sind und das leben und können sich danach ausstrecken und dieses Geheimnis feiern. Und in aller Liebe und Zuwendung zueinander und in der Ausrichtung auf Jesus Christus hin sich bestimmen lassen und unterwegs sind. Ich denke, so können wir von diesem Wort, das Paulus hier an die Epheser geschrieben hat, auch heute noch viel mitnehmen. Und vielleicht nur diesen zentralen Gedanken, we are church, wir sind Kirche und wir wollen das auch leben, das uns auch mit als unser Christsein, unseren Glauben hineingegeben. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Friede bist, dass du der Shalom, der Friede in Person bist, dass du dich hingegeben hast für alle Schuld, für alle Gottesferne, für alle Dunkelheit, Getrenntheit, die wir leben im Blick auf dich, unseren Schöpfer, Vater im Himmel, die wir aber auch in Folge leben in unserem Alltag, in unserem Miteinander, das so oft eben auch misslingen kann. Aber du hast auch hineingelegt diesen Wunsch nach Verbundensein, nach Miteinander, nach Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach Familie, nach Teilsein. Und du hast nicht nur den Wunsch hineingelegt, sondern du hast es ermöglicht, Herr Jesus, indem du uns ausrichtest auf dich hin und auch durch deinen Geist stärkst und die Kraft und wirklich das volle Potenzial in dir schenkst, dass das gelebt werden kann, modellhaft, zeichenhaft, aber doch unterschiedlich in dieser Welt. Und so beten wir für deine Gemeinde, für deine Kirche, weltweit, aber auch ganz konkret. Wir beten auch für uns hier. Wir beten, dass wir hier in Walder Stadt und Region Zeichen setzen dürfen, was es heißt, zu glauben, miteinander verbunden sein zu dich, durch dich und von auf dich hin ausgerichtet zu sein und durch dich zu leben. Herr, wir bitten um deine Gnade und um dein Wirken. Wir beten für alle Kirchenverbünde. Wir beten auch nicht für Institutionen, sondern für die Menschen, die in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden sind, die sich ausstrecken nach dir und die sich sehnen danach, auch dein Leben hier in dieser Zeit authentisch und gut leben zu können, persönlich und im Miteinander. Stärke und beleb du deine Gemeinde ganz neu. Herr, und danke, dass wir das auch für uns erbitten dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns siehst und dass uns deine Liebe und deine Nähe, dein guter Heiliger Geist zugesprochen ist. Herr, so möchten wir uns einfach dir anbefehlen und dir danken, dass du das Haupt bist und wir zu dir gehören dürfen. Amen.